mir leid, aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen, nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet. Und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns in Paradeschritt zu Verderb und Blutschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschinen. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen von Mensch zu Mensch. Die erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden. Ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leid, das über uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Vertraut euch nicht Barbaren an, Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese verirrten Subjekte. Diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Menschen. Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt wird. Ihr als Volk habt allein die Macht. Die Macht, Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht, Glück zu spenden. Ihr als Volk habt es in der Hand, dieses Leben einmalig kostbar zu machen. Es mit wunderbarem Freiheitsgeist zu durchdringen. Daher im Namen der Demokratie, lasst uns diese Macht nutzen. Lasst uns zusammenstehen. Lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt. Die jedermann gleiche Chancen gibt. Die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. Versprochen haben die Unterdrücker das auch. Deshalb konnten sie die Macht ergreifen. Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich. Das Volk soll versklavt bleiben. Lasst uns diese Ketten sprengen. Lasst uns kämpfen für eine bessere Welt. Lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt. Das ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten.
Charlie Chaplins Schlussrede aus dem Film Der große Diktator vom Oktober 1940. Beim Hören bekomme ich jedes Mal Gänsehaut und Tränen treten mir in die Augen. Wehret den Anfängen, das war ein geflügeltes Wort nach Kriegsende. Wehret den Anfängen, lasst nicht zu, dass sich das Böse einschleicht. Und nun stehen wir hier und müssen uns eingestehen, wir haben den Anfängen nicht gewehrt. Wir haben die Zeichen nicht gesehen oder gedacht, es wird schon irgendwie werden. Wir alle sind wohlstandsverwöhnt. Wir haben vergessen, welch hohen Preis es kostet, in Freiheit und Frieden zu leben. Wir sind normale Menschen, kümmern uns um unsere Familie, haben Freunde, Firma, Haus, Garten. Wir normalen Menschen sind einfach mit dem Leben beschäftigt. Wir haben keine Zeit für Politik und weil auf diese Weise jeder von uns beschäftigt ist, haben wir uns der gesellschaftlichen Verantwortung entzogen und dieses Feld einer Gruppe von Leuten überlassen, denen all das, was ich eben aufgezählt habe, völlig fremd ist. Hast du dich jemals gefragt, warum wir in den Krieg ziehen oder warum wir scheinbar nie aus den Schulden kommen? Warum es Bankenkrisen, Pandemien, Armut, Spaltung und Verbrechen gibt? Was wäre, wenn es für all das einen Grund geben würde? Was wäre, wenn all das mit Absicht geschehe? Wir wissen alle, dass es Kriminelle gibt. Sie brechen in unsere Häuser ein, sie dealen mit Drogen, sie klauen unser Handy und sie bringen uns auch um, wenn sie denken, sie kommen damit durch. Wir haben alle schon auf die eine oder andere Weise Verbrecher erlebt. Wir wissen, was den Kriminellen ausmacht. Er stellt den persönlichen Vorteil über die Rechte der anderen und hat kein Interesse am Gesetz. Verbrecher können aber auch in der Geschäftswelt und in der Politik erfolgreich sein und können auch Präsidenten werden. Stellt euch vor, was solche Verbrecher erreichen könnten. Sie könnten ihre ganze Macht benutzen, um noch viel größere Verbrechen zu begehen und dabei ihre maximale Bereicherung und die ihrer Freunde sicherstellen. Sie könnten große Bündnisse mit anderen kriminellen Führern schließen, um größere globale Verbrechen zu begehen. Das 20. Jahrhundert war sehr turbulent mit Kriegen, Pandemien, Hungernöten und Vertreibungen. Wir alle haben diese Dinge mittlerweile als normalen Teil der menschlichen Natur zornig akzeptiert und denken, die Welt können wir sowieso nicht ändern. Aber das ist der Punkt, wo wir eigentlich alle falsch liegen. Du bist nicht kriminell, ich bin nicht kriminell, ihr seid alle nicht kriminell. Wir können also annehmen, dass es die menschliche Natur ist, die all das Leid und den Schmerz in diese Welt bringt? Was, wenn das überhaupt nicht in der menschlichen Natur liegt, sondern das Ergebnis eines größeren Plans ist es? Man sagt uns, dass es der Kapitalismus sei, der Arm und Reich spalte und die Armut vergrößere, die wiederum Grund für Krieg, Verbrechen und Hunger ist. Im Westen hat man denen was anderes erzählt. Es sei der Kommunismus, das System des gleichen Wohlstandes für alle, der für sämtliche Schrecken verantwortlich ist. Nichts von all dem ist wahr. Es ist nicht unsere Natur, Kriege zu führen oder rassistisch zu sein. Es ist nicht unsere Natur, von anderen zu stehlen. Es ist wichtig zu verstehen, dass es von Anfang an die Verbrecher waren. Sie sind bis in die Spitzen der Politik, Wirtschaft und Medienkonzerne vorgedrungen. Sie sind zur Spitze des Bankensystems aufgestiegen, gründeten NGOs. Sie haben es ins Global Office geschafft, nach Brüssel, in die Vorstände von Landwirtschaftsunternehmen, in die großen Pharmakonzerne. Sie haben ein zentrales Bankensystem erfunden, das Regierungen Geld leiht mit Zinsen und sie so zu ewigen Schuldnern macht. Der Wohlstand der Menschen nahm ab, während ihr Wohlstand größer wurde. Wütende Bürger, die in Armut lebten, die Armut satt hatten, ja, sind ein großes Problem, weil die könnten natürlich rebellieren. Die wussten, dass wir das nicht akzeptieren würden. Also haben sie ihre Macht über die Medien genutzt. Und Schwarz gegen Weiß zu hetzen, Frau gegen Mann, Jung gegen Alt, Muslim gegen Christ, damit wir uns selbst bekämpfen und zerstören. Sie haben sämtliche Aspekte der Menschheit attackiert, die uns stark machen, wie die Familie, die Kultur und die Heimat. Mein Name ist Andreas Hofmann. Viele kennen mich unter DJ Happy Vibes. Ich habe 20 Jahre lang hier auf Radio Lausitz, es war aber eine sachsenweite Sendung, die Sendung maximal moderiert, bis zu einem bestimmten Tag, als ich German History 2 veröffentlichte. German History 1 ist bei YouTube übrigens jetzt auch gesperrt. Leider. German History 1, dafür haben wir den Europäischen Musikpreis bekommen. Für die 2 wurden wir entlassen beim Sender. Okay, aber egal. Trotzdem lebten wir alle damals sorglos, weil die dunklen Wolken am Horizont, die wollten wir nicht erkennen. 2001, Jugoslawienkrieg und Afghanistankrieg. 2003, Irakkrieg, Kriege über Kriege. Wir saßen alle vor dem Fernseher und glaubten den bunten Bildern, die uns präsentiert wurden. Als 2008 die Bankenkrise begann und Deutschland zum größten Nettozahler wurde, um die europäischen Banken zu retten, haben sich schon einige gefragt, wer hinter dem Finanzkrieg steht. Wer nachgedacht hat, zog natürlich erste Parallelen. Es sind dieselben wie bei jedem Finanzkrieg. Zum Beispiel 1929. Damals haben die Elitebankiers wie Rothschilds, Rockefellers und Morgans ihr Geld aus dem Aktienmarkt herausgezogen. Nach dem Crash benutzten sie das Geld, um billige Aktien und kleinere Banken für Cent und Pfennige einzukaufen. Ein ähnliches Szenario spielte sich im finanziellen Zusammenbruch 2008 ab, in dem die gleiche Bankierselite profitierte. In den Jahren bis zum Zusammenbruch handelten die größten Banken, darunter Bank of America, Citigroup und Chase, kontrolliert durch die kleine Bankelite mit schlechten Krediten. Es ist wie, als wenn man faule Äpfel in eine Kiste tut und diese dann als allererste Wahl verkauft. Diese Typen wussten, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis es jemand die Box aufmachen würde, um zu sehen, dass der Inhalt völlig wertlos war. Zu diesem Zeitpunkt zog die Bankierselite wieder ihr riesiges Kapital aus dem Finanzmarkt. Menschen verloren ihr Zuhause, sie verloren ihre Arbeitsplätze, ihre Unternehmen und ihren Ruhestand. Und wir taten wieder nichts. Als der arabische Frühling 2010 ausbrach, begannen einige nachzudenken. Warum beseitigt man die dortigen Diktaturen? Weil sie Diktaturen waren? Ging es wirklich um eine Bedrohung des Weltfriedens oder der westlichen Werte? Oder ging es um die Herrschaft wieder mal über die Nationalbanken, die noch nicht in der Hand der kleinen Geldelite waren? Ging es um die Leitwährung? Ging es um Ölressourcen? Und wir saßen wieder vor dem Fernseher und glaubten den bunten Bildern, dass dies eine gute Sache sei im Namen der Demokratie. Ab 2014 kam die Flüchtlingskrise. Viele Menschen spürten eine gewisse Unglaubwürdigkeit, eine Gleichschaltung der Leitmedien beim Thema Migration und Vermischung des Themas Migration und Flüchtlinge. Ein Großteil der Bürger saß wieder nickend vor dem Fernseher, doch viele waren jetzt auch auf der Straße. Denn schön lassen sich die Menschen lenken, wenn sie überhaupt nicht denken. Betrachten wir die Entwicklung unserer Zeit einmal von oben, um zu verstehen, warum dies in der Welt, in Europa und in Deutschland gerade passiert. Wir schauen jetzt mal ganz weit zurück in die Geschichte, damit ihr das auch alles versteht, diese komplexen Zusammenhänge. 1871 wandelte der 41. US-Kongress Washington D.C. die Regierung der Vereinigten Staaten in ein gewerbliches Unternehmen um. Kommt euch bekannt vor, oder? Die sich auskennen. Jeder amerikanische Bürger wurde jetzt unbewusst zum quasi Angestellten dieser Firma. 1910 trafen sich auf Jekyll Island Vertreter der Rockefellers, Rothschilds und Morgans und anderer Privatbankiers, um die Gesetzgebung für die Gründung der Federal Reserve Bank zu entwerfen. Man wollte das private Recht erlangen, für die USA Geld ohne Gegenwehr zu drucken und an den Staat gegen Zinsen zu verleihen. Am 23. Dezember 1913 unterzeichnete der US-Präsident Woodrow Wilson im Weißen Haus den Federal Reserve Act, welcher mit nur ein paar Anwesenden, die gekauft wurden, also gekaufte Abgeordnete, über Weihnachten beschlossen wurde. Durch den Ersten Weltkrieg und die nachfolgende Wirtschaftskrise verkündete Präsident Roosevelt im Emergency Banking Act vom 9. März 1933 die United States Corporation, also den Staat, für bankrott. Achtung! Um weiterhin geschäftsfähig zu bleiben, bot die United States der Federal Reserve ihre Bürger als Sicherheit an. 1933 wurden zum ersten Mal obligatorische Geburtsurkunden für die Einwohner eingeführt, die gleichzeitig als Bankbürgschaft und Wertpapiere fungierten. Die rote Nummer auf der Rückseite der US-Geburtsurkunde ist der Registrierungscode eines an der Börse gehandelten Wertpapiers. Inzwischen haben wir in fast jedem Land der Welt so eine Nationalbank mit Mehrheitsbeteiligung der Fed. Also ein privat geführtes Zentralbanksystem, getarnt als ein staatliches System mit einem Monopol auf die Schaffung von Geld ohne Gegenwert. Und welches Land das System nicht wollte, dem wurde natürlich gewaltsam die Demokratie gebracht. Der damalige US-Präsident John F. Kennedy wollte mit der Order 11.100.10 die alleinige staatliche kontrollierte Währungsausgabe ermöglichen und den Federal Reserve Act somit beseitigen. US-Präsident John F. Kennedy lebte nicht lange. Denkt also mal nach, wer produziert denn also Krisen und Kriege, um geostrategische Ziele zu erreichen? Wer greift mit einem privaten Geldsystem nach der globalen Macht? Wer hat denn den Nutzen davon? Wer gibt den Staaten privat Billionen Kredite für Waffen und Kriege und stößt sich dann an den Zinsen privat gesund? Wer stürzt damit Millionen Menschen ins Unglück? Ich frage euch, wenn jemand privat an der Vergabe von Milliarden Krediten durch Zinsen verdient, wird er immer bestrebt sein, Konflikte überall auf der Welt zu schüren, in jedem Land, auf jedem Kontinent und auch in jedem Labor. Wäre nicht eine Weltbank, in der alle Staaten gleichberechtigte Mitglieder sind, die Lösung? Die Frage ist nur, ob man das Zinssystem beibehält. Ist dies nicht die Grundlage für unermessliche Gier? Das Zinsverbot des Neuen Testaments findet sich bei Lukas. Er forderte, gebt ein Darlehen, aber erhofft euch keine Gewinne davon. Wenn eine Weltbank aber mit Zinskrediten, dann wo die Zinsen der ganzen Weltbevölkerung zugutekommen würde, handelt, dann wäre das doch eine feine Sache, ja? Es steckt sich niemand privat ein, sondern die Weltbevölkerung hat was davon. Aber dazu müsste man die Geldelite und ihre Handlanger in Politik, Militär und Justiz entmachten. Wir sind verzweifelt. Wir sind alle verzweifelt. Wir spüren natürlich, dass irgendetwas nicht stimmt. Viele können aber diese komplexen Themen nicht erfassen. Man sagt uns aber nicht die Wahrheit. Das Fundament unserer Demokratie war immer das Vertrauen zu den gewählten Politikern. Doch dieses Vertrauen haben sie verspielt, spätestens seit wir Antworten fordern und Diskreditierung und Diffamierung ernten. Die größte Frage ist jedoch, was haben die mit uns vor? Wir haben nur Bruchstücke an Informationen und müssen uns ein Gesamtbild zusammenpuzzeln. Und haben wir nicht ein Mitspracherecht, wenn Veränderungen geplant sind? Wir sind doch das Volk. Oder bespricht man die großen Weltpläne wieder hinter verschlossenen Türen unter Ausschluss der Öffentlichkeit wie die Bilderberger. Ein privates Treffen der kleinen Finanzelite mit den einflussreichsten Personen aus Wirtschaft, Politik, Militär, Medien, Hochschulen, Hochadel und Geheimdiensten. Und die sind alle privat dort eingeladen. Ein Teilstück eines Dokuments der Bilderberg-Konferenz 2012, das angeblich durch einen Journalisten aus einem Müllcontainer im hermetisch abgeriegelten Bereich der Bilderberg-Konferenz gefischt und der Enthüllungsplattform WikiLeaks zugespielt wurde, hielt ich persönlich bis 2014 als Verschwörungstheorie. Bis genau all das eintrat, was auf diesem einen Blatt des Dokuments von 2012 stand. Ein kleiner Auszug, genau hinhören. Ein regierbares, geeintes Europa ist jedoch nicht möglich, wenn das eine Land reich und das andere Land arm ist, da sich flächendeckender Reichtum und Wohlstand aus den unterschiedlichsten Gründen nicht in jedem europäischen Land entwickeln lässt und dies auch gar nicht im Interesse liegen kann, ist eine schnellstmögliche Angleichung durch Herabstufung kapitalreicher, wirtschaftsgesunder Länder an ärmere Länder unbedingt anzustreben. Diese Herabstufung werden wir durch Maßnahmen erreichen, indem wir intakte Länder, und ich denke hier in erster Linie an Deutschland, einbinden werden, die Verschuldung anderer Länder zu tragen und deren Defizite auszugleichen. Eine fortschreitende Schwächung wäre somit gewährleistet und erhielte in Anerkennung der Notwendigkeit von Rettungsschirmen durchaus ihre offizielle Legitimation. Die Wichtigkeit einer Verschuldung Deutschlands, und zwar über Generationen hinaus, muss keiner wirtschaftspolitischen Beurteilung standhalten, sondern als gesellschaftspolitische Notwendigkeit verstanden werden. So ist es auch der Bevölkerung zu vermitteln, denn ansonsten werden wir früher als erwartet auf Widerstand stoßen. Da es den Prozess der notwendigen Schwächung Deutschlands mit unterstützenden Maßnahmen zu beschleunigen gilt, möchten wir zeitgleich die Möglichkeit jedweder Einwanderung anregen und unterstützen, und zwar massivst. Hier wird es auch in den nächsten Jahren wichtig sein, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die sich uns bieten. Das Land mit Zuwanderung zu fluten, sollte von allen als notwendig verstanden werden. Die deutsche Regierung ist aufgefordert, die Umsetzung ihres Auftrages entsprechend der Vorjahre auch weiterhin nach Kräften zu verfolgen. Protest und Aufbegehren wird es nur aus dem rechten Lager geben. Diesem wird sich die Preisemasse nicht anschließen. Das Risiko gesellschaftlicher Ächtung wäre dank jahrzehntelanger erfolgreicher Erziehungsarbeit einfach zu hoch. Zitat Ende. Wenn dieses Bilderberg-Dokument aus dem Jahre 2012 eine Fälschung ist, dann muss der Verfasser ein Hellseher gewesen sein. Wenn diese Elite ein geheimes Weisungsrecht an Regierungen hat und damit demokratische Prozesse aushebelt, Abgeordnete entmündigt und zu Dienern dieser Elite macht, dann ist doch das alles gelogen, was man uns jemals über Demokratie erzählt hat, oder? Diese kleine Finanzelite baute über Jahre ihre Macht weiter aus. Sie gründeten NGOs und nehmen Einfluss auf Nichtregierungsorganisationen wie zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation. Zu 80% muss sich die WHO durch freiwillige Zuwendungen finanzieren. Die Spenden kommen zum Großteil von privaten Stiftungen und von Pharmaunternehmen. Ein Großteil dieser Spenden sind zweckgebunden. Das Kuriose, der Spender legt fest, wofür die WHO ihr Geld ausgeben darf. Zu den Großspendern gehört natürlich die Rockefeller Foundation und Bill Gates. Die privat gesteuerte WHO verhandelt gerade jetzt mit 194 Mitgliedstaaten einen globalen Pandemievertrag. Mit diesem Vertrag könnte die WHO im Pandemiefall die nationalen Verfassungen komplett aushebeln. Verabschiedet werden soll dieser Vertrag im Jahre 2024. Denkt nach, eine Nichtregierungsorganisation, die zu 80% aus privaten Geldern einer Geldelite finanziert wird, soll die Macht bekommen, nationale Verfassungen auszuhebeln und die komplette Macht zu übernehmen? Oder nehmen wir mal eine weitere Nichtregierungsorganisation, das Weltwirtschaftsforum, kennt ihr bestimmt. Der Multimillionär Klaus Martin Schwab ist ja nicht nur regelmäßiger Gast bei diesen ganzen Bilderberg-Treffen, er ist auch Gründer und Vorstandsvorsitzender des Weltwirtschaftsforums. Schwab huldigt ganz unverfroren den Great Reset, den großen Zusammenbruch zu einer postdemokratischen Gesellschaft ohne Privateigentum, aber unter totaler Staatskontrolle mit seinem Leitspruch, ihr werdet nichts mehr besitzen und ihr werdet glücklich sein. Dieser Ausspruch ist übrigens von Adolf Hitler, die Leute, die es noch nicht wissen, zu einer Skulpturbesprechung von Ernst Barlach. Der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist nachgesagt, sie sei Mitglied bei den sogenannten Young Global Leaders. Das war lange Zeit geheim. Das ist ja der exklusivste private oder das exklusive private soziale Netzwerk der Welt. Also dort kommen wirklich nur die rein, die in Regierungsverantwortung irgendwann mal gehen sollen. Nominiert wurde sie dafür im Frühjahr 2020, ausgerechnet natürlich durch das Weltwirtschaftsforum, durch Klaus Schwab. Somit hat Herr Schwab natürlich ein weiteres Ergebnis, Mitglied der Bundesregierung, wie es vorher schon Merkel war. Sie soll mithelfen, die globalistische Agenda von Schwab und Co. durchzusetzen. Koste es, was es wolle. Bankenkrise, Flüchtlingskrise, Corona, Krieg in Europa. Sehen wir doch mal alles im Zusammenhang. Alle Ereignisse dienen dazu, Deutschland in großem Maße zu entfinanzieren, gemäß dem Bilderberg-Dokument. Kommen wir mal zur Impfpflicht, die im Moment weg ist. Im Moment. Welche Diskriminierung Ungeimpfte aushalten mussten, ist unglaublich. Leitmedien hetzten ungestraft und permanent gegen Ungeimpfte. Lauterbach, Ungeimpfte bis März geimpft, genesen oder leider verstorben. Joe Biden, die Pandemie der Ungeimpften. Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident. Ungeimpfte gefährden uns alle. Aber der Druck der Straße hat dafür gesorgt, dass nun auch die Impfpflicht ab 60 vom Bundestag abgelehnt wurde. Die werden aber... Die werden aber weitermachen. Lauterbach kündigte die nächste Herbstwelle schon an und dass er nicht aufgeben werde. Und diese sinnlose Impfpflicht in Medizin und Pflege, die gibt's ja auch noch. Die Durchsetzung der Impfpflicht beim medizinischen Personal wird katastrophale Engpässe erzeugen. Jeder vierte Mediziner denkt derzeit an Praxisschließungen. Warum möchten diese Impfextremisten unbedingt eine Impfpflicht? Was hatten sie sich denn erhofft? Oder fragen wir mal anders. Wie könnte man Zugriff auf das Vermögen deutscher Bürger bekommen und so das Land noch weiter zu entfinanzieren? Am 12. Dezember 2019 bereits wurde das sogenannte Lastenausgleichsgesetz von 1952 unter dem Namen Gesetz zur Regelung des sozialen Entschädigungsrechts beschlossen. Ursprünglich wurde der Lastenausgleich 1952 für die Opfer und Versehrten des Zweiten Weltkrieges eingeführt und die Bürger mussten damals 50% ihres Vermögens abgeben. Der nachfolgende Passus der neuen Regelung lässt uns aufhorchen. Entschädigt werden ebenso Personen, die durch eine Schutzinjektion oder sonstige Maßnahmen eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben. Wurde also 2019, also 3 Monate vor Eintritt der Corona-Pandemie, etwa bereits eine Injektion bzw. Impfpflicht in Betracht gezogen? War es geplant? Und warum mit Wirkung ab dem 1. Januar 2024 werden wir von einer riesigen Welle an Impfschäden überrollt? Ist die Impfpflicht dann vielleicht Voraussetzung zur Durchsetzung des Lastenausgleiches? Ansonsten würden sich ja viele Ungeimpfte hinstellen und sagen, Moment, jeder Geimpfte hat doch selbst unterschrieben, dass er die Haftung für die Impfung übernimmt. Und der Staat hat ja in den Verträgen mit der Pharma die Pharma von der Haftung freigestellt. Warum soll ich jetzt mit einer Vermögensabgabe belastet werden, die ich gar nicht verursacht habe? Am Ende gilt auch hier wieder, Folge der Spur des Geldes. Wer verdient an Corona? Wer hat sich bereits 2015 das Patent für die Corona-Tests schützen lassen? Wem nützen die Milliardenausgaben der Staaten wegen Corona? Und wer muss bei wem wieder neue Kredite aufnehmen? Und wer wird mit einem Lastenausgleich belastet, wenn die Impfschäden weiter so zunehmen? Wacht endlich auf und erkennt das Übel!
Verbrecher seid ihr. Verbrecher seid ihr. Lächelnd wollt ihr ein, ihr könntet euch wohl irren. In eurer aufgeblasenen Macht, mit heißer Nadel fuchtelt ihr, es müsse sein. Verbrecher seid ihr, geheiligt und zum Schein reicht ihr die kalte Hand in der von euch geplanten Not. Macht ihr uns Hände reibend zu Geiseln eurer Gier. Verbrecher seid ihr. Ihr uns unseren Kindern lügen lasst, wir hätten Angst. Die ist doch längst bei euch zu Haus, wenn ihr die Stunde klein zählt, die euch schlagen wird. Verbrecher seid ihr. Verschworen in der Praxis, verschwört ihr alle Wissenschaft, die nackt euch sieht, von Anfang an. Verbrecher, hört ihr vor den Zäunen eurer Macht, das Volk, dessen Vertrauen ihr missbraucht, Hört ihr es wütend fragen, wann endlich kommt das Ende? Und für wen?
Das war Dr. Wolfgang Wodak, gesundheitswissenschaftlicher und Wissenschaftler und ehemaliger Bundestagsabgeordneter, ein sehr berühmter Mann auf seinem Gebiet. Und selbst wenn Corona vorbei sein sollte, feilt die Geldelite an neuen Ereignissen, die die Staaten in Bedrängnis bringen und zur Aufnahme von neuen Milliarden Krediten zwingen. Wer das Geldsystem beherrscht, beherrscht jeden Staat, jeden Politiker, jede Partei und jede NGO. Und der nächste Akt folgt auf dem Fuß. Die Welt ist nicht nur schwarz und weiß. Als Eltern wissen wir, wenn ein Kind mit einem ausgestreckten Arm auf ein anderes Kind zeigt, hat man sich ruhig hinzusetzen und sich die gesamte Geschichte anzuhören. Was Eltern gut beherrschen, scheint den Regierungen völlig fremd. Warum wohl? Wie Bundeskanzler Scholz im Bundestag und auch bei Anne Will sagte, die Bundesregierung plane schon seit Monaten Boykottmaßnahmen gegen Russland. Der Krieg geht aber erst 1,5 Monate. Komisch. Hat man es drauf angelegt? Haben die großen westlichen Denkfabriken weit vorher eine strategische Planung vollzogen? Geht es schon wieder um Vormachtstellung und um Beseitigung der letzten Hindernisse zur globalen Weltordnung? Krieg ist nie eine Option. Und wenn es Krieg gibt, dann schickt man immer erst mal Diplomaten und niemals Waffen. Wer jedoch ohne nachzudenken ein Embargo gegen Russland lostritt, ohne vorher zu recherchieren, ob wir als Deutschland überhaupt günstige Alternativen für Öl- und Gaslieferungen haben, ist nicht besonders klug. Oder folgt der Regierung, jetzt hier diesen Bilderbergplan der Entfinanzierung? Wir wissen es nicht. Der Amerikaner stachelt die deutsche Regierung an, auf Öl- und Gaslieferungen aus Russland zu verzichten und überteuertes US-Fracking-Gas zu kaufen. Aber der Ami selbst erhöht die Lieferung von Öl und Gas aus Russland. Witzig, oder? Wir dürfen nicht, die Amis dürfen's. Warum der vorauseilende Gehorsam dieser deutschen Regierungstruppe? Tja, weil wir immer noch nicht frei sind. Nicht frei in unseren Entscheidungen. Ich sage es ganz offen und ich weiß, dass ihr auch so empfindet. Diese Regierung ist eine Schande und sie merken es. Sie merken es, dass sie es nicht schaffen. Das Schiff ist in Seenot geraten. Das Schiff ist in Seenot geraten, weil sie den Motor abgeschaltet haben und treibt es auf die Klippen zu. Und sie lassen das Steuer los und versuchen mit ihren Händen zurückzupaddeln. Habeck, wirklich nicht die hellste Kerze auf der Torte, hat gewettert gegen den Autoverkehr, gegen die Wirtschaft, gegen die Energie. Jetzt kriecht sie auf den Knien durch den Wüstensand und schüttelt den einst verachteten Ölscheichs die Hand mit Maske. Habeck verkündete schon mal die Frühwarnstufe im nationalen Notfallgasplan. Das bedeutet zuallererst die Abschaltung der Industrie im Notfall. Keine Industrie, keine Produkte, Mangelwirtschaft. Dann stehen alle Räder still. Aber was möchte Russland? Russland ist bereit, trotzdem Öl und Gas zu liefern. Nach den starken Boykottmaßnahmen und Abkopplungen von SWIFT und Einfrieren von Milliarden russischen Geldreserven orientiert sich jetzt der Russe neu. Russland hat Optionen, Deutschland leider keine. Die NATO umfasst nur 14% der Weltbevölkerung. China und Indien, Iran, viele Länder Afrikas sowie viele asiatische Länder planen gemeinsam mit Russland einen neuen eurasischen Wirtschaftsraum mit zukünftig neuer Währung. Öl- und Gasgeschäfte zwischen Russland, Indien und China und Saudi-Arabien werden jetzt in Rubel-Yen und Rupie abgerechnet. Das bedeutet das Ende des Petrodollars. Das Ende der Vormachtstellung der USA und der Federal Reserve Bank. Das bedeutet, es entsteht eine neue Weltordnung. US-Präsident Joe Biden hat vor wenigen Tagen eine Aussage getätigt, wonach es gerade zur Herausbildung einer neuen Weltordnung komme. Die USA müssten aus diesem Grunde das Interesse haben, die Führungsposition innerhalb dieser neuen Weltordnung zu übernehmen. Und das bedeutet Krieg. Der Amerikaner sagt, die Europäer, die werden die Kriegskosten tragen müssen. Unsere Regierung sagt, dafür müssen wir jetzt unseren Wohlstand opfern. Wir haben in Deutschland 5 Milliarden Euro privates Geldvermögen. Die Hälfte der deutschen Bevölkerung hat weniger als 4% dieses Geldes. Die reichsten 10% haben 2/3 des deutschen Geldvermögens. Die Hälfte der Mitmenschen haben gar keinen Wohlstand, den sie opfern können. Herr Scholz, Frau Baerbock, Herr Habeck, Wie sollen die eine Hyperinflation und eine Massenarbeitslosigkeit im Zuge der drohenden Megawirtschaftskrise verkraften? Eine Krise, die die gerade mutwillig verursachen. Es wird Zeit zu richten. Im Zeugenstand sitzt die Wahrheit. Die Richter sind das Volk. Auf der Anklagebank sitzen Politik, Wissenschaft, Medien und die Justiz selbst. Angeklagter Nummer 1, die Politik, erheben Sie sich. Sie werden beschuldigt, wiederholt nachgewiesene Lügen zu verbreiten, die zu unermesslichen Leid in der Bevölkerung führten. Sie sagten, dass zukünftig in Deutschland der Ausnahmezustand die neue Normalität sei. Sie bezichtigen Millionen nicht geimpfter Menschen, ein Land in Geiselhaft zu nehmen. Das ist Volksverhetzung gemäß Paragraph 130, schuldig im Sinne der Anklage. Angeklagter Nummer 2. Das sind die Leitmedien. Erheben Sie sich, ihr die vierte Staatsgewalt. Seid zum ersten Sprachrohr der Regierenden, degeneriert und entflammt immer wieder Ängste. Neu im März 2020 ist das Strategiepapier des BMI euch in die Hände gefallen. Dort war schwarz auf weiß nachlesbar, dass die Erzeugung von Angst in der Bevölkerung Kommunikationsstrategie der Regierung war. Statt diese Angstpropaganda anzuprangern und den Wahnsinn schon damals zu stoppen, habt ihr euch entschlossen, als Multiplikator der Angst zu fungieren. Ihr seid schuldig im Sinne der Anklage. Angeklagter Nummer 3. Die gekaufte Wissenschaft. Erheben Sie sich. Ihr Drosteologen seht euch als Verkünder einer absoluten Wahrheit, die man nicht hinterfragen darf. Wirkliche Wissenschaft analysiert viele Fachmeinungen und ungefälschte Statistiken, bis sie ein Ergebnis liefert. Die Wahrheitsverkünder schauen sich das gewünschte Angstergebnis der Politik an und modellieren anschließend Zahlen und Argumente. Ihr seid schuldig im Sinne der Anklage! Angeklagter Nummer 4, die Justiz, erheben Sie sich! Verfassungsschutz und Verfassungsgericht, ihr solltet euch selbst mit euren Institutionen gegenseitig als Verdachtsfall einstufen. Vor über 2 Jahren habt ihr ein Ermächtigungsgesetz gewähren lassen. Nie wieder sollte es ein solches Ermächtigungsgesetz geben. Das war eine der Lehren des Nazi-Regimes. Eure Reaktion, es handelt sich ja nur am Gesetz in der Not und dieses Gesetz wäre alternativlos. Nun! Das Ermächtigungsgesetz von 1933 hieß offiziell Gesetz zur Behebung der Not und war ebenfalls alternativlos. Kein Ermächtigungsgesetz heißt offiziell Ermächtigungsgesetz. Keine Diktatur nennt sich offiziell Diktatur. Das ist der Notstand. Und Notstand ist nicht Normalität. Aber unser Gesundheitsminister sagt, dass der Notstand nun Normalität sei. Also, Justitia. Schuldig im Sinne der Anklage! Wir haben einen sehr langen Weg vor uns, denn es haben sich über Jahrzehnte tiefgreifende und gesellschaftliche Fehlentwicklungen eingeschlichen. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo man da anfangen soll. Das Böse, das Abartige und Widernatürliche entsteht nicht aus sich selbst heraus, sondern aus dem Fehlen des Guten. Deswegen sollten wir auch nicht immer gegen etwas sein, sondern für etwas. Oder anders gesagt, wir müssen wissen, was wir wollen. Deswegen sollten wir auch zusammenstehen. Das ist ganz wichtig. Grenzen wir niemanden mehr aus. Diese Denkschablonen, die wir uns seit Jahren aufgedrückt haben oder aufgedrückt bekommen, gibt's in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt kein Links und es gibt kein Rechts. Es gibt nur Blöde und Nicht-Blöde, Vernünftige oder Unvernünftige, Sachliche oder Unsachliche. Es ist vordergründig völlig egal, wo jemand herkommt, welche Sprache er spricht, Religion, ob jemand geimpft ist oder nicht geimpft ist. Mir ist nur eines wichtig, dass wir uns in unserer Eigenständigkeit respektieren, auch in unseren Verfehlungen und in unseren Ängsten. Nehmen wir uns gegenseitig so an, wie wir sind und lassen uns nicht weiter gegeneinander ausspielen, denn wir alle sind ein Abbild dieses Volkes. Deutschland ist ein schönes Land und bietet alles, um glücklich zu leben. Wir haben uns dieses Land von unseren Kindern und Enkeln ausgeborgt. Geben wir es ihnen einigermaßen besenrein zurück. Und zum Schluss sage ich euch noch ein ganz großes Geheimnis. Die eigentlichen Drahtzieher dieser Welt, die eigentlichen Köpfe hinter der öffentlichen Macht, die eigentlichen schaltenden Hände, die über Gedeih und Verderb der Gesellschaft entscheiden. Das seid ihr. Das muss aber unter uns bleiben. Als Kinder haben wir so gern gepuzzelt, mit Freude, Scharfsinn und Verstand, fügten Teilchen aneinander, bis das Ganze wir erkannt. Jetzt, wo wir erwachsen sind, scheint das Interesse ganz zu schwinden. Ob aus Angst oder Bequemlichkeit oder auch aus anderen Gründen. Jetzt, wo es so nötig wäre, das große Ganze zu erkennen, ist es dringlich umso mehr, der Sache sich mal zuzuwenden. Drum Ohren auf, denn jedes Wort als Puzzleteil am richtigen Ort lässt uns der mächtigen Plan erraten und so vor Schlimmeren bewahren. Sei wie ein Kind und tu nichts lieber. Ohren auf und puzzle wieder. Danke!